Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Sendung. Wir sind bei Petronilla Heidner und es geht heute um die Erkenntnis, dass wir alle kraftvolle, schöpferische Wesen sind und jeder von uns sich durch die Kraft seiner Gedanken seine eigene Welt erschafft. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Seit dem frühen Mittelalter gibt es die Redewendung, alle Wege führen nach Rom. Denn Rom war damals der sogenannte Mittelpunkt der Welt. Heute, im allgemeinen Sinn verstanden, bedeutet es, alle Möglichkeiten führen zum Ziel. Wir als Baba-Devotis wissen, wie wahr das ist und dass wirklich alle Möglichkeiten zu Sai Baba und letztlich dann auch zum Ziel führen. Deinen Weg, liebe Petronilla, finde ich ganz besonders nett, weil dein damals 6-jähriger Sohn dir den Weg zu Sai Baba gezeigt hat.
Ja, mein Sohn hat damals den Kindergarten verweigert, den normalen, und hat mich somit gezwungen, einen anderen Kindergarten zu suchen. Und in diesem Alternativkindergarten waren eben die Erzieherinnen Sai Baba-Anhängerinnen. Ich hatte den Namen bis dahin noch nie gehört und mir war es letztendlich auch egal, aber mein Kind ging in den Kindergarten und hat sofort gesagt, nur beim Eingang, hier bleibe ich. Das hat mich schon sehr verwundert. Und ich ging in den Kindergarten mit ihm oder wir gingen in den Kindergarten und es hing ein Bild von Sai Baba dort, unauffällig, aber die Erzieherinnen machten mich darauf aufmerksam. Und ich habe gesagt, mir ist es egal, ob das jetzt Sai Baba oder sonst jemand ist, Hauptsache mein Kind fühlt sich wohl. Und irgendwann nahm ich dann ein Buch von Sai Baba zur Hand, beziehungsweise ein Buch über Sai Baba von der Phyllis Crystal, Das Ziel aller Reisen. Und während des Lesens dieses Buches fand die größte Transformation in meinem Leben statt.
Erzähl.
Ich habe eine Passage gelesen und plötzlich drehte sich in meinem Herzen alles um. Es war nur noch Licht und Liebe da und ich habe gewusst, es gibt Gott und das ist der Weg. Ich habe einfach gewusst, hier geht jetzt dieser Weg lang.
Kannst du dich an die Passage noch erinnern?
Ja, es ging um die Passage. Phyllis Crystal hatte auf der Fahrt von Bangalore nach Puttaparthi, war eine sehr, sehr gefährliche Situation. Also es wäre beinahe ein für sie wahrscheinlich tödlich ausgehender Unfall geschehen, wenn nicht Sai Baba eingegriffen hätte. Und ich habe einfach gewusst, sowas kann nur Gott. Ich bin momentan einfach sehr berührt, weil es wirklich das größte Geschenk meines Lebens war.
Wann war das?
93.
Und dann?
Ja, und dann, ja, was in meinem Herzen war, dieses Strahlen, das täglich präsent war, morgens bis abends beim Einschlafen, und ich wusste nur, folge einfach diesem Licht, folge diesem Strahlen, es gibt ja alle Antworten. Was es genau bedeutet, dessen war ich mir nicht bewusst. Ich hatte mich dahin mit Spiritualität nicht beschäftigt. Ich war eine ganz normale, lebende Frau mit Familie, Haushalt und Kindern. Ich bekam dann mehr und mehr Bücher über Spiritualität, was es bedeutet, das selbst zu entdecken, sich selbst zu verwirklichen, wie man gefangen genommen werden kann durch die Gedankenkonzepte, durch emotionale Verhaltensweisen. Und somit eröffnete sich für mich eine ganz andere Welt. Und ich war so fasziniert von dieser Welt, weil es mir auch auf einer Ebene eine unglaubliche Freiheit verschafft hat. Denn ich wusste, es lassen sich Dinge verändern. Es sind meine Gedanken, es sind meine Emotionen, mit denen ich mein Leben erschaffe, die ich irgendwann in meinem System gespeichert habe, wie auf einer CD Töne und auch Lichtimpulse gespeichert werden können. So sind in meinem System Konzepte und Emotionen gespeichert. Und somit war es für mich klar, wenn es irgendwann gespeichert wurde und letztendlich ist es die Person, die diese Speichern vorgenommen hat oder der mentale Komplex, dann lässt es sich auch wieder entspeichern. Und das gab mir wirklich die Kraft zu sagen, okay, ich befinde mich in dieser oder jener Situation. Welches Konzept könnte dahinter stehen? Welche Emotion ist damit verbunden? Ich schaue es mir an, ich schaue mir auch an, wo meine Fehler sind. Und dann gebe ich die Bereitschaft oder gebe die Absicht, mich davon zu lösen. Und dann entwickelt sich der Auflösungsprozess.
Und das hast du alleine geschafft?
Nicht ganz alleine. Also ich habe ein paar Methoden versucht, zum Beispiel Yoga und Shiatsu. Ich habe gesehen, es sind wunderbare Dinge, aber es geht mir zu langsam. Also ich war dann in den Startlöchern. Ich wollte auf die Rennbahn. Ich habe dann eine Art Bewusstseinstraining absolviert, wo ich sehr ambivalent war, ob ich dieses Bewusstseinstraining machen sollte, denn es kam nicht aus der Baba-Ecke, sage ich jetzt mal. Und Baba gab mir aber einen wunderbaren Traum. Es war der erste Traum in meinem Leben, den ich von ihm hatte. Dieser Traum spielte im Haus dieser Trainerin. Baba stand auf der Treppe dieses Hauses und sagte zu mir, komm Petronella, ich helfe dir. Und an der Wand des Treppenaufgangs waren lauter Fratzenlarven, also diese Faschingsfratzen befestigt. Und er sagte zu mir, komm Petronella, schau es dir an, ich helfe dir dabei, ich helfe dir dabei. Und wir gingen die Treppen hoch und wir kamen dann noch auf eine Dachterrasse. Auf der Dachterrasse hatte Baba dann ein anderes Kleid an, zwar ein blaues Kleid und ein weißes Kleid. Welches am Anfang des Traumes stand und welches zu Ende des Traumes, das weiß ich nicht mehr. Aber wir standen dann auf der Dachterrasse und ich hatte den freien Blick. Und insofern war mir klar, er sagt mir mit diesem Traum, mach diesen Kurs, er wird dir helfen, dich selbst, deine Schattenseiten anzuschauen. Also Schattenseiten im Positiven und Negativen. Schattenseiten bedeutet ja nicht nur, dass es negative Dinge sind, sondern Dinge, mit denen ich mich im weltlichen Leben verbunden habe, sei es durch Anhaftung oder sei es durch Abscheu. Ja, und diese Dinge konnte ich mit Hilfe dieses Kurses anschauen. Also ich benutzte diese Werkzeuge. Irgendwann kam ich dann in die Falle, der Handelnde zu sein. Und das war für mich die längste und tiefgreifendste Falle überhaupt. Dass ich, also die Petronilla, ihr Ego verändern kann, beziehungsweise ihren Persönlichkeitskomplex verändern kann und diese Dinge, die sie an sich nicht mag, so verändern kann, dass sie diese Person mag. Also das Ego verändert das Ego. Und also in dieser Falle befand ich mich einige Jahre.
Sei Baba hattest du bis dahin ja nicht persönlich gesehen. Den Traum hattest du, als du ihn noch nicht kanntest?
Da kannte ich ihn noch nicht, nein. Ein Dreivierteljahr nach diesem Kurs hatte ich durch glückliche Umstände das Geld zusammen, mit meinen drei Kindern nach Indien zu fahren, was mein größter Wunsch war.
Und der Sohn, der dich zu Sai Baba geführt hat, hat er sich gefreut, dass du da jetzt hinfährst oder wurde in dem Kindergarten gar nicht über Sai Baba gesprochen?
Doch, es wurde schon über Sai Baba gesprochen, aber auf eine sehr, wie soll ich sagen, auf sehr eine dezente Art und Weise. Also ich hatte nie das Gefühl, sie wollen einen irgendwo hindrängen, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich habe die Freiheit und es durfte alles da sein. Also es durften christliche Elemente da sein, als auch muslimische Elemente oder indianische Elemente. Es gab da keine Begrenzungen da drin. Und meine Kinder, ja, freuten die sich? Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
Okay, du hast sie eingepackt.
Sie fuhren mit. Allerdings das Schönste, was mein Sohn, der mich dorthin geführt hat, er war damals schon in einem Alter, wo er bei den Männern separat sitzen musste, was für einen 7-Jährigen schon eine große Herausforderung ist. Andere Kultur, viele fremde Menschen, es befanden sich sehr viele Menschen in der Darshan-Halle. Er ging aber mutig auf die Männerseite und irgendwann kam er zu mir und sagte, Mama, es ist gar nicht wichtig, ob ich vorne oder hinten sitze, ich spüre es immer. Und das sind so die Aussagen eines unschuldigen Kinderherzens, das mir einfach immer wieder sagte, ja, es ist nicht nur mein Gefühlen, sondern es ist das Fühlen in einem reinen Herzen.
Bisher hattest du Baba ja nur durch die Bücher kennengelernt. Jetzt steht er endlich leibhaftig vor dir. Wie war das?
Ernüchternd, weil das Ego gleich sehr in die Ego-Raspel genommen worden ist.
Das macht er gerne.
Genau. Also ich habe es mir so vorgestellt, nachdem natürlich dieses Leuchten im Herzen so spontan und so wirklich so profund aufgetreten ist, dass der Besuch hier genauso sein wird. Also das heißt, das Ego hat sich vorgestellt, er kommt zu mir und klopft mir auf die Schulter und sagt, schön, dass du da bist. Hat er nicht gemacht. Er hat mich beharrlich in die letzte Ecke des Tempels gesetzt. Ich habe es aber schnell verstanden, okay, Petronella, schau es da an, dieser Aspekt, der jetzt besonders hervorgehoben werden möchte oder durch ihn Anerkennung und Beachtung erhalten möchte. Als ich diese Lektion bewerkstelligt hatte, durfte ich in der ersten Reihe sitzen. Und er kam auch direkt vor mich und er hat mir so tief in die Augen geschaut, wo wirklich nochmal, ich sag, eine weitere tiefe Transformation stattgefunden hat. Was mir im Ausmaß nicht bewusst war, nun nach vielen Jahren, also es sind ja jetzt 17 Jahre, dass dies geschehen ist und mehr verstehe ich, es ist eine Kraft, die uns dort gegenüberstand oder die nach wie vor in uns wirkt und wie tief sie in unser System hineinsehen kann. Und dieses Hineinsehen ist absolut liebevoll und transformierend. Langsam, aber doch stetig transformierend.
Weil du häufiger jetzt Transformation gesagt hast. Welche Lehre von Swami ist denn diejenige, die dich transformiert hat?
Also für mich ist es immer wieder diese Aussage, du bist Gott, erinnere dich. Du hast nur vergessen zu wissen, wer du bist. Und diese Aussage, das ist für mich die Schlüsselaussage gewesen. Und auch zu lesen, dann zum Beispiel im Sommersegen Brindavan Nummer 7, das ist für mich das Buch, wo ich einfach so viel rausholen kann, dass der Ego-Komplex über unsere Sinne erschaffen wird und dass dieses Ego auf der weißen Leinwand des Atmans ist. Und das zu verstehen, das war für mich, also da tiefer und tiefer einzugreifen, weil verstehen mit dem Verstand kann man es nicht. Es ist ein intuitives Erfassen dessen, wer wir tatsächlich sind. Und das geht Schritt für Schritt.
Im sogenannten christlichen Abendland wäre es ja heute noch eine Gotteslästerung zu sagen, ich bin Gott.
Ja, war es für mich auch, also diese Auseinandersetzung in mir, in dieser Person zu sagen, ich bin Gott, ich habe es am Anfang fast gar nicht aussprechen können. Das kam mir vor, als ob ich eine Sünde begehen würde. Aber ich wusste, ich hatte so unendliches Vertrauen und ich habe so unendliches Vertrauen in Sri Satya Sai Baba mit all seinen Komponenten, also Satya eben auch für Wahrheit, dass ich nie daran gezweifelt habe, diesen Satz für mich anwenden zu können. Und ich habe, ja, es war ein Prozess, diesen Satz jetzt sagen zu können, ich bin Atman, ich bin Gott. Das war ein Prozess, da kommen natürlich viele, viele Dinge zum Vorschein. Dinge, die durch unser christliches Glaubenssystem in uns verankert worden sind, die erkennen lassen, in welche Kleinheit wir gerutscht sind. Ja, und jetzt stehe ich da und wage es zu sagen. Und sag's, ich bin Gott.
Und was sagen deine Kinder?
Sie sind auf dem Weg. Sie sind jetzt nicht so sehr, doch sie sind verbunden, aber nicht so offensichtlich mit Baba. Also ich brauche sie nur an bestimmte Sequenzen, zum Beispiel von ihrem Besuch erinnern oder was Baba gesagt hat oder ein Geschehenes. Dann spüre ich sofort, sie nehmen es auf, aber sie wollen es nicht so, wie soll ich sagen, so in ihr tägliches Vokabular mit einnehmen. Aber ich spüre, innerlich nehmen sie es auf, innerlich sind sie verbunden. Dieses Wissen ist da, es ist in einem Dämmerzustand, aber ich spüre, es ist aktiv. Ab und zu haben sie mich schon für verrückt gehalten, aber mittlerweile sehen sie die Früchte dessen, weil sie erkennen, wenn wir im Gespräch sind, wir haben eine sehr gute Kommunikation miteinander, sie erkennen die Früchte dessen aus unseren Gesprächen, dass daraus immer irgendeine Komponente der zunehmenden Freiheit resultiert oder des zunehmenden Selbstbewusstseins im Sinne von zu wissen, es ist die Person, die leidet, es sind nicht sie, also es ist nicht ihr wahres Wesen, das leidet. Und diese Komponenten, das ist ja doch sehr schwierig zu erfassen, aber es ist immer wieder ein fruchtbares Gespräch, sodass sie immer wieder sagen, ja, du hast zum richtigen Moment angerufen, wir haben zum richtigen Moment miteinander gesprochen und ich fühle mich jetzt wieder stärker, weiterzugehen oder ich fühle mich freier oder ich erkenne jetzt besser.
Du hast eben noch einmal das Wort Selbstbewusstsein benutzt. Wenn man bei uns in Deutschland oder auch anderswo über Selbstbewusstsein spricht, kommt ja zumeist doch nur das Ego dabei heraus.
Ja, das ist eben diese Falle Selbstverwirklichung. Also man kann es auch so machen, Selbstverwirklichung, dieses Selbst groß geschrieben, bedeutet das Erkennen dessen, wer ich tatsächlich bin. Das heißt Atman, das reine Bewusstsein oder Bewusstheit. Was im weltlichen Geschehen unter Selbstverwirklichung verstanden wird, würde ich dieses Selbst klein schreiben, denn es ist die Verwirklichung des Egos. Das heißt, man formt sich so oder man verwirklicht im weltlichen Leben das, was man gerne verwirklichen möchte. Aber das ist, kommt aus dem Ego, also es wird klein geschrieben. Es ist auch in Ordnung, wenn das geschieht. Aber da ist wirklich ein fundamentaler Unterschied drin. Das eine würde korrekterweise Ego-Verwirklichung, sprich kleingeschriebene Selbstverwirklichung bedeuten und das andere großgeschrieben Selbstverwirklichung. Wer bin ich wirklich? Wer bin ich? Und wenn man sich diese Frage konsequent immer wieder stellt, aber nicht aus dem Mental, sondern aus dieser intuitiven Wahrnehmung, wird man erkennen, dass es dann ein unendlicher Raum der Stille ist, der sich in einem eröffnet. In dieser Stille ist nichts und doch alles vorhanden. Diese Stille ist das unendliche Potenzial, in dem alles vorhanden ist, aber noch nichts manifest ist. Und das ist unser wahres Wesen. dieses Unmanifestierte, darunter versteht man Brahma. Es ist dieses allumfassende, allgegenwärtige Nichts, in dem alles enthalten ist. Also das, was man mit dem Intellekt und mit dem Verstand einfach nicht erfassen kann. Man kann es wahrnehmen, fühlen, dieses Sein, aber man kann es intellektuell kann man es nicht erfassen, denn es ist, der Intellekt kann ja nur innerhalb von Grenzen denken und das Begrenzte kann das Unbegrenzte nicht erfassen. Und dieses Unbegrenzte ist Brahma. Sobald es dann in die Manifestation geht, also die erste Idee, die ja entsteht, ist ja, ich bin der Körper. Und das ist der Schritt von Brahma zu Brahman. Es findet eine Definition statt, es findet eine Begrenzung statt und innerhalb dieser Begrenzung entsteht dann das weitere sich erschaffen, ja, ich bin Körper, ich bin Frau, ich bin Mann, ich bin so und so. Und so beginnt der Schöpfungszyklus des Menschen. Und ja, sein Abstieg aus dem Paradies bis hinunter ins tiefste Leiden. Und dann hat er die Wahl, wieder nach oben zu gehen und sich Brahma zu nähern, indem dass er seine Definitionen und seine Kreationen, seine Selbstbilder loslässt.
Du hattest ja vorhin auch den Segen aus Brindavan Band Nummer 7 erwähnt. Der hat dir dann letztlich den Weg zu diesem Denken geebnet.
Ja, genau. Was uns letztendlich dann in die Falle der Welt, also in die Maya zieht. Aber dass es darum geht zu erkennen, dass die Sinne unsere Werkzeuge sind, aber dass wir unseren Intellekt schulen sollen, müssen, wenn wir ins Atman gelangen möchten, dann ist es unsere Hausaufgabe, unsere Sinne zu beobachten und zu schulen und dem Intellekt die Hausaufgabe zu geben, richte dich aus nach Gewaltlosigkeit, richte dich aus nach Wahrheit, richte dich aus nach Liebe, richte dich aus nach Dharma, nach Rechtschaffenheit. Ja, Dharma gefällt mir besser als Rechtschaffenheit. Und richte dich aus nach Gewaltlosigkeit, damit der Intellekt die Schulung hat, sich nach diesen Werten auszurichten und nicht nach den weltlichen Werten. Und dann kann die Unterscheidungskraft wachsen, mit der wir die weltlichen Begebenheiten erkennen können. Lasse ich mich jetzt in das Weltliche reinziehen, das heißt, komme ich in die Persona und verstricke mich in der Maya oder bleibe ich im Atman und erkenne, okay, diese Begebenheit ist jetzt nicht im Einklang mit dem Atman, wie verhalte ich mich nun oder wie betrachte ich es nun? Und wenn kein Verhalten angesagt ist, dann ist reines Betrachten angesagt, was ein Status der Neutralität ist, also des Nichtbewertens. Aber kein intellektuelles Nicht-Bewerten, sondern wirklich aus dem Wesen heraus nicht zu bewerten. Es tritt keine Reaktion mehr auf, es tritt kein Anhaften auf oder keine Kritik oder Verurteilung und es tritt auch keine Anhaftung mehr auf. Also das heißt, das ist aber schön oder das möchte ich aufrechterhalten, sondern es ist ein neutraler, ein freier Zustand. Neutral, nicht im Sinne von langweilig, sondern neutral, ich kann es sehen, ohne dass ich da reingezogen werde. Und das ist eine wunderbare Freiheit, die so entsteht. Also ich kann mich sehr wohl erfreuen, aber ich kann es auch im nächsten Moment loslassen und meine Gedanken gehen nicht mehr zurück, sondern es ist vorbei, ja, wie eine Wolke, die vorbeizieht. Und ich kann mich mehr und mehr erfreuen, weil das Leben dann einfach eine ganz wunderbare Freiheit bietet. Ich kann es genießen und kann es wieder loslassen. Und dann schauen, was der nächste Moment mir bringt. Das ist die wunderbare Freiheit, die dadurch geschieht. Und wenn wir in der Lage sind, eine Begebenheit aus dem Status der Neutralität, sprich aus der Haltung, wer bin ich, das heißt aus der Haltung des wahren Selbst, das geschehen lassen kann, entlädt sich diese Begebenheit. Das heißt, sie muss dann nicht mehr stattfinden. Manche Begebenheiten haben unterschiedliche Schichten, das heißt, wie im Zwiebelprinzip, eine Schicht nach der anderen wird abgeschält. Sie verliert aber an Intensität und wenn sie vollkommen entladen ist, kommt so eine Begebenheit nicht mehr in das Leben. Und auf dieser Ebene ist eben die westliche Wissenschaft sehr, sehr vorangeschritten. Also letztendlich möchte ich damit sagen, also von dieser weltlichen Ebene aus betrachtet, gibt es uns wieder die Möglichkeit zu sehen, gut, ich erschaffe oder ich lade meine Batterie, mein elektromagnetisches Feld mit meinen Gedanken, mit meinen Absichten, also nicht jetzt mit diesen oberflächlichen Gedanken, sondern wirklich mit den Absichten, die innerlich geschehen, bewusst oder unbewusst lade ich sie auf. Wenn ich in der Lage bin, aufzuladen, bin ich auch in der Lage zu entladen. Und da kommen wir dann wieder eben zu unserer Macht zurück, zu unserer Kraft, dass wir schöpferische Wesen sind.
Häufig, und davon bin ich auch nicht ganz frei, kommt dann doch hin und wieder die gleiche Platte.
Ja, das ist halt ein Phänomen. Also manche Dinge löschen sich sofort. Also diese Begebenheit kenne ich, dass sich manche Dinge sofort löschen. Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit, weil sie so tief in der Persönlichkeitsstruktur verankert sind, also in unserem gesamten Wesen. Aber je nachdem, wie tief diese Dinge in unserer Persönlichkeitsstruktur verankert sind, müssen wir einfach mehrere Schleifen machen, was aber nicht bedeutet, dass wir immer auf der gleichen Stelle treten, sondern wir müssen uns einfach dieser Tatsache gewahr sein und immer wieder neu die Absicht setzen, gut, ich sehe diese Begebenheit, ich bin bereit, dieses Muster loszulassen und dann das Vertrauen zu haben, dass sich der Prozess entwickelt. Und wenn so eine Platte immer wieder läuft, dann auch zu sehen, wo habe ich Widerstand gegen diese Situation, welcher Art ist dieser Widerstand und wo liebe ich auch diese Situation. Das Paradoxe in unserem System ist ja auch, dass wir manche Dinge, wo wir meinen, sehr zu leiden, wenn man da wirklich ganz, ganz genau hinschaut, dass man dann einen Aspekt von sich entdeckt, der dieses Leiden liebt. Und insofern kann diese Platte sich gar nicht auflösen, weil wir es ja lieben.
Mir hat die Wissenschaft auch geholfen, und zwar bei dem Gottesbegriff. Da hatte ich natürlich auch Probleme zu sagen, ich bin Gott. Aber eben die moderne Wissenschaft, die Quantenphysik oder auch vielleicht noch schon weiter, die wissen ja, es gibt keine Materie, es gibt nur Licht. Und auf der Ebene sind wir alle eins. Und auf dieser Ebene versteht mein Kopf, was Barbara meint, wenn er sagt, ich bin Gott und du bist auch Gott, nur du glaubst es nicht.
Ja, also was mir da sehr dienlich ist, das ist der Begriff zum Beispiel Allgegenwart. Also Deepak Chopra verwendet diesen Begriff in einem seiner Bücher. Allgegenwart oder Omnipräsenz oder Omnipotenz. Also es ist etwas, das einfach allgegenwärtig ist. Es durchdringt uns, es umhüllt uns. Wir sind aus dieser Allgegenwart entstanden und wir gehen auch wieder in diese Allgegenwart zurück. Also ja, es ist so schwierig, Bilder dafür zu verwenden, wobei es dann doch hilfreich ist. Vielleicht so der Ozean, es formiert sich im Ozean eine Fontäne, sie steigt nach oben, da sind wir dann als Form und dann fällt sie wieder in sich zusammen. Das ist, wenn wir wieder in die Allgegenwart zurückgehen. Also so in etwa kann man es vielleicht ansatzmäßig bildhaft verstehen.
Wenn Freunde dich fragen, die Sayababa nicht kennen, wer ist Sayababa, sagst du ihnen dann?
Ja, ich spreche schon darüber und ich sage auch, was er für mich bedeutet hat. Und also es kommt dann immer darauf an, wie sehr sich das Gespräch entwickelt. Manchen sage ich schon, dass er für mich die reine Verkörperung von reinem göttlichen Bewusstsein ist. Aber es hängt immer sehr davon ab, wer mir jetzt gerade gegenüber ist. Und dann spreche ich schon darüber, aber nur, wenn sie mich fragen. Ansonsten bin ich still.
Gibt es eigentlich im Alltag spezielle Situationen, in denen du dieses Einssein mit Baba besonders spürst?
Also ich habe immer wieder sehr schöne Erlebnisse, wo ich plötzlich so dieses absolute Einssein mit ihm erfahre. Also da berührt er mein Herz so tief, dass ich nur noch weinen kann vor lauter Schönheit und vor lauter Liebe. Und diese Momente geschehen ganz unerwartet. Also plötzlich ist etwas, wo ich weiß, oh, das ist jetzt so eine Botschaft von ihm und die geht aber so tief ins Herz rein, dass ich, ja wie gesagt, meistens nur weine, weil es einfach so schön ist.
Magst du irgendeine teilen oder ist es zu persönlich jetzt?
Doch, es war vor 2 Jahren an Weihnachten. Ich war damals in einer sehr schlechten Verfassung. Also jetzt kann ich sagen, ich war in einer sehr schweren Depression verhaftet. Und ich ging spazieren, wieder in diesem grauen Sumpf innerlich mich befindend. Und es kam ein Ehepaar mir entgegen mit einem kleinen Dackel, ein relativ junger Dackel. Und der Dackel schaute mich an. Und dieser Blick, es war ein Blick aus der Liebe raus. Und ich ging weiter, konnte nur noch weinen, weil ich einfach gewusst habe, jetzt haben mich die Augen von Baba angeschaut. Und er hat mich gegrüßt und hat gesagt, nimm es nicht so schwer, geht alles vorbei, geht alles vorbei.
Ich auch schon an zu weinen. Das kenne ich. Hast du noch so was Wunderbares?
Ah, da muss ich jetzt gerade überlegen.
Ja, das kenne ich so gut.
Ja, noch etwas Wunderbares. Ich kam jetzt von Ahmedabad hierher. Ich saß in Bangalore, habe ich mich in den Government-Bus gesetzt nach Puttaparthi und ich saß in der ersten Reihe und draußen vor dem Bus kam ein europäischer Mann. Er hat mich angesehen und dieser Blick, das war so, wo ich mir gedacht habe, wow, Petronella, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht ausrutscht. Also sonst fängt wieder so ein Spiel an zwischen Mann und Frau, das, wo ich gar keine Lust mehr dazu habe. Und ich habe sofort gewusst, okay, das ist jetzt die Hausaufgabe, die du mit nach Puttaparthi nimmst. Und also im Bus konnte ich sofort dieses Gewahrsein aufrechterhalten. Das ist jetzt ein großes elektromagnetisches Feld, das sich entlädt. Bleib einfach in diesem Gewahrsein. Und es, nach 5 Minuten war dieses ganze Energiefeld entladen. Und dann am Bus war natürlich ein Bild von Baba befestigt und ich schaue es an und da kommt wieder diese ganz wunderbare Liebeswolke auf mich zu, so die mir praktisch so auf die Schultern klopft und sagt, gut gemacht, Petronella, gut gemacht. Und jetzt komm einfach zu mir. Also komm zu mir nach Puttaparthi.
Also es macht keinen Unterschied, ob er in seinem Körper ist oder nicht?
Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, was heißt im Gegenteil? Ich empfinde seine Präsenz sehr, sehr klar hier. Und ich finde es irgendwie gut, naja, gut auf im relativen Sinne. Der Verstand ist einfach nicht mehr durch seine Form abgelenkt, sondern man muss sich jetzt auf sein Wesen einlassen. Also so empfinde ich es. Die Menschen sind disziplinierter, ruhiger geworden. Ja, man muss sich auf sein Wesen einlassen. Die Chance ist größer, dass man wirklich in Kontakt mit seinem Wesen kommt. So möchte ich es formulieren und ich finde es ganz wunderbar. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Als er seinen Körper verließ, wusste ich nicht, ob ich nochmal nach Puttaparthi komme. Aber letztes Jahr im September fuhr ich ganz spontan hierher Und es war ein ganz, ganz wunderbares Geschenk für mich. Ja, und jetzt ist Januar und ich bin wieder hier.
Du warst gerade woher gekommen? Wie hieß das?
Aus Gujarat, aus Ahmedabad. Also nahe Ahmedabad, in Adalaj heißt dieser Ort oder Adalaj. Ich befand mich in einer spirituellen Schule, die eine spirituelle Wissenschaft anbietet. Die Wissenschaft nennt sich Akram Vignan und ich finde es einfach eine sehr, sehr potente Fortsetzung dessen, was wir durch Baba gelernt haben. Also man kommt mehr in die Alltäglichkeit rein durch diese Wissenschaft. Denn es ist wirklich eine Wissenschaft, die im Alltag, im täglichen Leben, im Kontakt mit der Familie, mit dem Partner, mit den Arbeitskollegen angewendet werden kann.
Also die gleiche Lehre von Baba, nur von der anderen Seite, für Westler beleuchtet.
Ja, genau. Letztendlich die gleiche Lehre. Und man ist dann dadurch in der Lage, die Persona, also die Definitionen, die man von sich hat oder so, wie man sich als Person wahrnimmt, einfach zu beobachten und zu erkennen, ja, die Petronella handelt jetzt zum Beispiel so, aber ich weiß, das bin nicht ich. Also diese Vermischung zu glauben, man sei dieser Handelnde, die wird aufgelöst, wenn man im Gewahrsein bleibt. Und dieser Zustand, wie gesagt, dieses Gewahrsein wird installiert. Und je nachdem, wie intensiv man sich halt auch mit dieser Materie beschäftigt und die Absicht sät, ich verbleibe in diesem Gewahrsein, wird es auch umso mächtiger, dieses Wissen.
Das ist ja auch nichts anderes, als dass Baba sagt, du bist nicht der Körper.
Also ich hatte auch sehr guten Zugang dazu, aber so letztendlich wirklich verstanden habe ich es nicht, beziehungsweise habe ich diese Aussage dazu hergenommen, den Körper nicht wirklich zu fühlen. Das heißt, ich habe dann einen eleganten Umweg oder ein elegantes Ausweichmanöver mir kreiert, denn im Körper sind ja viele Dinge gespeichert. Und wenn man sagt, ich bin nicht der Körper, spürt man diese Dinge nicht mehr. Also da war ich dann immer so in diesem Gefühl, ja, ich bin nicht der Körper, das stimmt schon, also ich habe mit dem Körper jetzt kein Problem, aber ich befand mich nicht im Körper, wirklich in der Körperwahrnehmung. Und das ist der Trick dabei, den sich das Ego ausgesucht hat, ganz elegant im Ego zu bleiben, aber den Körper nicht wahrzunehmen. Und durch diese Wissenschaft ist es mir klarer geworden, also beziehungsweise es hat vorher schon angefangen, in mir zu dämmern, dass da wohl etwas nicht ganz richtig im Verständnis ist, beziehungsweise dass da ein Trick eingebaut worden ist vom Ego. Und der hat sich jetzt wirklich aufgelöst.
Du hattest da also einen lebenden Lehrer und kein bloßes Bücherwissen.
Ja, er nennt sich nicht Lehrer, sondern es ist der Gnani, das heißt der Wissende, der das Selbst erkannt hat, der sein Selbst erkannt hat, der weiß, wer er ist. Also der seine Gottesnatur erkannt hat. Er sieht sich auch als ganz normalen Menschen, also so wie ich ihn wahrnehme. Ich nehme ihn wirklich als sehr bodenständig und ja, die Wahrheit vertretend, ja, einfach als ehrlich nehme ich ihn wahr. Das war für mich ein großer Punkt, weil ich mir gedacht habe, ich verrate Baba. Also da kam die Petronella sehr, sehr ins Schleudern. Ich habe das auch angesprochen, ich habe den Gnani, also Deepak Bhai, selbst gefragt und er sagte mir, also leider ist mir damals mein Knopf aus dem Ohr gefallen, sodass ich die Übersetzung nicht ganz klar wahrnehmen konnte. Aber was er sagte, dass Sai Baba ein großer Heiliger ist, der die Lehren Krishnas vertritt. Und Sai Baba ist auch immer sehr präsent bei ihrer Arbeit. Also sie werden in ihrer Arbeit von Sri Satya Sai Baba sehr unterstützt. Auch von Shirdi Sai Baba, der auch als Figur im Tempel anwesend ist. Oder nicht anwesend, ich finde jetzt gerade das richtige Wort nicht. Und ich habe in Gujarat eine Inderin getroffen, wir saßen zufälligerweise in der Kantine nebeneinander und sie fragte mich, woher ich käme und ich sagte, ja, meine Ausrichtung sei Baba. Und dann sagt sie, ach, ihre auch. Und dann habe ich ihr halt so erzählt, wie es mir so ging, als ich Akram Wignan kennengelernt habe. Dann sagte sie, ja, ihr ging es ebenso, dass sie Zweifel hatte, ob es denn mit Baba Hand in Hand geht, ob sie da nicht einen Fehler begeht. Und sie ging dann mit diesem Heftchen, das man nach der Zeremonie kriegt, ging sie zu Baba und sie hatte auch das Glück, dass er ganz nah da war und sie hielt ihm das Heftchen hin und er legte seine Hand drauf und hat es somit gesegnet. Und das war für mich ja, nochmal eine ganz schöne Begebenheit, von einer Inderin zu hören, dass er eben dieses Heftchen gesegnet hat, also so diesen Inhalt dieser Wissenschaft. Also was sehr wichtig ist, das ist zu erkennen, dass man nicht der Handelnde ist. Das ist die Essenz darin. Also das eine schließt das andere nicht aus. Was für mich sehr beruhigend war, weil Baba würde ich nie aufgeben.
Manchmal, wenn ein Satz von einer anderen Seite beleuchtet wird, erst dann fällt der Groschen. Ach so, hat Swami das gemeint.
Ja, aber das ist ja das göttliche Spiel. Es sind ja nur unterschiedliche Formen, aber die Wahrheit ist ja, kann ja nur die Wahrheit sein und jeder hat ein unterschiedliches Verständnis, jeder steht auf einer anderen Ebene und insofern sind der Austausch auch mit anderen Schulen können uns sehr, sehr dienlich sein, Weil es geht um die eine Wahrheit und die eine Wahrheit ist zu erkennen, ich bin reine Seele, ich bin Atman, ich bin Atman, ich bin Gott.
Yivarechecha Adonai, Yishmerecha, Ya'er Adonai, Panav Elecha Michonecha, Yisa Adonai, Panav Elecha, V'yasein Lecha Shalom.
Petronella, Hinweise auf die Einheit und die Verbindung mit allem hast du ja einige Male schon gehabt. Zum Schluss möchte ich noch auf eine nette Begebenheit mit Swamis sogenanntem Wunder zurückkommen. Und zwar ganz zu Anfang unseres Gesprächs, als du das allererste Mal zu Baba geflogen bist, da hattest du ja gleich auf dem Flughafen das erste Baba-Wunder erlebt.
Ja. In Vorbereitung zu meinem ersten Flug nach Indien, eben wie gesagt mit meinen drei Kindern, wir befanden uns am Frankfurter Flughafen. Im Reisebüro wurde mir gesagt, wenn meine drei Kinder, die ja damals alle noch klein waren, alle in meinem Reisepass eingetragen sind, benötige ich nur ein Visum, was Kosten natürlich erspart. Ja, ich habe das so veranlasst, dann stand ich mit meinen dreien am Frankfurter Flughafen. Beim Einchecken sagen sie, ja, da ist ein Visum drin, aber was ist mit den Kindern? Die brauchen auch ein Visum. Und dann ist mir natürlich wirklich innerlich, also so jetzt ganz gut auf bayerisch gesagt, der Kinnladen runtergefallen, wo ich dann gesagt habe, Baba, das kann es nicht sein, oder? Das lege ich jetzt in deine Hand. Und dann ging die Frau mit meinem Reisepass in irgendein Büro und nach einiger Zeit kam sie wieder und sagte, ach, gehen Sie durch. Ja, und somit flogen wir nach Indien mit einem Visum.
Ach, gehen Sie durch.
Ja, das sind einfach so diese Wunder im Alltag, wo man sich, wenn man sich wirklich in das Vertrauen begibt, dass das Göttliche die Kraft ist, die alles lenkt, dass Baba die Kraft ist, die alles lenkt, dann geschehen eben diese Wunder.
Ich glaube auch, die geschehen permanent, nur viele Menschen haben die Augen gar nicht auf dafür. Ja. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe einmal nochmal wirklich ein Wunder erlebt. Ich fuhr mit dem Auto und mit relativ hoher Geschwindigkeit und es fuhr plötzlich aus einer Seitenstraße ein Laster in einer Entfernung vor mir aus dieser Seitenstraße raus, wo ich gewusst habe, jetzt ist vorbei. Da brauche ich gar nicht mehr bremsen, weil es sowieso nichts mehr bringt. Und ich habe dann gesehen, wie die Entfernung von dem Lastwagen zu meinem Auto vergrößert wurde. Also das war ein ganz eigenartiges Sehen, was ich sonst nicht habe. Also ich bin jetzt nicht hellsichtig oder sonst was. Aber ich habe gesehen, ich sehe jetzt in eine andere Dimension rein und die Entfernung wird gezogen, sodass ich doch zum Bremsen anfing und ich vor dem Laster zum Stehen kam. Ja, das ist auch eines der Wunder. Das ist, man mag es glauben oder nicht, aber ich habe gewusst, da war wieder seine Kraft am Wirken. Oder einmal flog einfach nur ein Schmetterling an mir vorbei und er hat mich so tief berührt, dass ich auch wieder zum Weinen anfing. Also das sind einfach so, da kommt eine Energie mit oder da kommt ein Wissen mit. Wir sind alle eins, wir sind durch das göttliche Feld, durch die Allgegenwart miteinander verbunden, wir sind durch Baba miteinander verbunden. Und es ist eben immer wieder dieses Berührtsein so im Herzen, das ist dieser intensive Liebesgruß, der jetzt in unserem Herzen Platz findet. Ich möchte mit einem Spruch dieses Interview vielleicht beenden. Ich habe in einem Buch gelesen, da fand ich ihn den Liebsten meiner Seele. Und so empfinde ich es, wenn ich über Sai Baba spreche. Also jetzt nicht nur Sai Baba personenbezogen, sondern gottbezogen. Da fand ich ihn den Liebsten meiner Seele. Das war die größte Sehnsucht in meinem Herzen, diese Liebe wieder zu entdecken. Und die durfte ich durch Sai Baba wieder in mir selbst entdecken. Damals mit diesem Spruch wurde mir bekannt, ich hatte die Sehnsucht nach meinem Selbst und es ist mir durch Sai Baba wieder gegeben worden. Ich habe wieder diese Liebe in mir, beziehungsweise ich bin diese Liebe. Und das ist das Wunderbarste, was geschehen durfte.
Dann danke ich dir, dass du das mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast.
Ja, es war mir ein Vergnügen und wünsche mir, dass ja, viele Inspirationen darin liegen.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Wir waren zu Gast bei Petronilla Heidner. Falls Sie Fragen oder auch Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute von Ihnen und am Mikrofon begleitete Sie Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.
Life has no meaning without you.
There's no meaning without you, oh Swami.
Life has no meaning without you, oh Swami.
Life has no meaning without you, oh Swami.
Life has no meaning without you, oh Swami.
You give me everything, all I desire.
You
Lord, my heart is flowing.